Geliebte Geschwister, weil wir heute Abend wieder Geschwister in unsere Gemeinde aufnehmen wollen und das tun, indem wir unseren Gemeindebund sprechen, wollen wir heute die Gelegenheit nutzen, uns diesen Gemeindebund mal näher anzusehen. Und bevor wir das tun, lasst uns noch einmal unseren Herrn suchen im Gebet. Unser geliebter Herr und Gott, wir preisen dich für deine Güte, für dein Erbarmen über uns, für die Errettung, die wir haben in Christus, dass du uns zusammengestellt hast als eine Gemeinde, als deine Braut, die du liebst und heiligst und bewahrst, bis du wiederkommst. Und wir wollen dich ehren in unserer Gemeinschaft, Herr, ja mit unserem ganzen Leben, aber besonders auch mit dem Gemeindeleben. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst. Wenn wir jetzt bedenken wollen, was wir tun wollen in unserer Gemeinde, wie wir uns verhalten wollen, gegeneinander, dann segne uns, Herr, dass wir erkennen, dass dies dein göttliches Wort ist und dass es Frucht hat, so wie wir es gerade gesungen haben, Herr, dass dein Wort mit Segen eingestreut wird und Frucht bringt, dass wir mehr so lieben, wie es dir gefällt und wie du es verordnet hast, zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Unser Gemeindebund ist schon ziemlich alt. Im nächsten Jahr werden es 330 Jahre. Er stammt aus dem Jahr 1689, aus demselben Jahr, aus dem auch unser Glaubensbekenntnis stammt. Warum haben wir einen so alten Gemeindebund? Warum haben wir uns nicht einen neuen ausgedacht? Nun aus dem gleichen Grund, weshalb wir so ein altes Glaubensbekenntnis haben. Nicht, weil es einfach alt ist, sondern weil es gut ist, weil es biblisch ist. In unserer Gemeinde haben wir drei grundlegende Dokumente, nämlich das Glaubensbekenntnis, die Gemeindeverfassung und den Gemeindebund. Diese drei Dokumente sind allesamt von Menschen gemacht. Sie sind nicht Gottes Wort, sie sind nicht inspiriert, sie sind nicht irrtumslos, aber dennoch sind sie nützlich. Denn in ihnen sind die biblischen Wahrheiten, die wir glauben, zusammengefasst. Im Glaubensbekenntnis ist aufgeschrieben, was wir glauben, zumindest die wichtigsten Dinge. Wir glauben diese Dinge aber nicht, weil sie im Glaubensbekenntnis stehen, sondern weil sie in der Heiligen Schrift stehen. Das Glaubensbekenntnis befasst diese biblischen Lehren für uns nur zusammen. In der Gemeindeverfassung steht, wie wir unsere Gemeinde organisieren. Zum Beispiel, wie wir Amtsträger einsetzen, wie wir entscheiden, ob jemand teilnehmen darf am Herrenmahl, ob jemand die Taufe empfangen darf und Teil der Gemeinde werden darf, wie wir auch Gemeindezucht üben. Auch diese Dinge basieren auf unserem Verständnis der Schrift. Und im Gemeindebund ist aufgeschrieben, wie unsere Beziehungen zueinander sein sollen, wie wir uns in der Gemeinde verhalten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Auch diese Dinge sind nicht einfach von Menschen erdacht, sondern basieren auf der Schrift und fassen die biblischen Aussagen zu diesem Thema zusammen. Und wir werden das auch gleich sehen in der Predigt, denn ich werde sehr viele Schriftzitate haben. Ihr werdet sehen, es ist alles biblisch, was dort steht. Aber der Gemeindebund ist mehr als nur eine Zusammenfassung biblischer Wahrheiten. Er ist ein Bund, so ähnlich wie ein Ehebund. Durch diesen Bund schließen wir uns zusammen in einer Gemeinde. Wir versprechen einander, wir geloben einander, dass wir die Dinge, die im Bund geschrieben sind, tun werden. Dass wir so miteinander umgehen werden, wie es in diesem Bund steht. Deswegen beginnt jeder der acht Punkte unseres Bundes mit den Worten, wir geloben. Und wir geloben das ausdrücklich in der Gegenwart Gottes. Wir berufen uns auf Gott, dieser Bund soll auch vor Gott gelten. Und deswegen dürfen wir unsere Bundesversprechen, unsere Gelübde nicht brechen, sondern wir müssen tun, was wir geloben im Gemeindebund. Wir sind also auf zweifache Weise verpflichtet, diesen Bund zu halten. Zum einen, weil es biblische Gebote sind, die dort zusammengefasst werden. Und wir tun, was Gottes Wille ist. Und zum anderen, weil wir uns durch diesen Bund, durch Gelübde dazu verpflichten, vor Gott sie zu tun. Und weil wir diese Versprechen einander geben, in der Gegenwart Gottes, aber wir versprechen uns das auch einander, Weil das so ist, geloben wir sie jedes Mal neu, wenn wir neue Mitglieder in die Gemeinde aufnehmen. Auch heute Abend wollen wir das wiederholen, wenn wir, so der Herr will, 5 neue Mitglieder aufnehmen dürfen. Wir geloben auch diesen neuen Mitgliedern, wir werden diese Dinge auch euch tun. Und die neuen Mitglieder geloben uns und wir werden diese Dinge auch euch tun. Weil wir nicht leichtfertig etwas geloben dürfen, sondern genau wissen müssen, was wir geloben. Und weil wir unsere Gelübde nicht brechen dürfen, sondern sie halten müssen, ist es wichtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit mal daran erinnern, was wir eigentlich gelobt haben und was wir jetzt wieder geloben werden. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen diese 8 Gelübde unseres Gemeindebundes ansehen. Zu jedem dieser 8 Gelübde könnte man eine ganze Predigt halten, aber wir wollen uns heute diese Punkte nur kurz ansehen, damit wir den ganzen Gemeindebund im Zusammenhang heute betrachten können. Unser Gemeindebund beginnt mit den folgenden Worten. Wir, die wir den aufrichtigen Wunsch haben, miteinander im Gehorsam gegenüber unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort zu wandeln, bekennen durch den Beistand des Heiligen Geistes unsere tiefe und ernstliche Reue über alle unsere Übertretungen. Der Gemeindebund beginnt also mit einem zweifachen Bekenntnis. Wir bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist und dass wir ihm und seinem Wort gehorchen wollen. Und wir bekennen, dass wir Sünder sind. Bußfertige Sünder zwar, aber dennoch Sünder. Unsere Gemeinde besteht aus Sündern. Jeder von uns ist ein Sünder und wir werden auch im Umgang miteinander oft sündigen. Aber wir sind erlöste Sünder. Wir sind gerecht. Wir sind vereint durch einen Herrn, Jesus Christus, und durch den Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das wird dann später im Bund noch weiter ausgeführt, wenn es heißt, dass wir Jesus Christus annehmen als unseren Hohepriester, der uns rechtfertigt und heiligt, als unseren Propheten, der uns lehrt, und als unseren König, der uns regiert, damit wir uns nach allen seinen heiligen Gesetzen und Ordnungen richten mögen. Jesus Christus und sein Wirken ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Gemeinde. Er ist unser Hohepriester, der uns rechtfertigt durch sein Blut und seine Auferstehung und uns heiligt durch sein Wort und seinen Geist. Er ist unser Prophet, der uns lehrt durch sein Wort. Und er ist unser König, der uns regiert, damit wir seinen Willen tun und seine Gebote halten. Und dann heißt es noch weiter, dass wir seine heilige Braut sein mögen, die ihm dient in unserer Generation und auf sein zweites Kommen als unser herrlicher Bräutigam wartet. Es ist der Sinn unseres Lebens, unserem Herrn zu dienen, ihn zu verherrlichen mit unserem Leben. Und es ist das Ziel unseres Lebens, dass der Herr wiederkommt als unser Bräutigam, um uns zu sich zu nehmen, damit auch wir sind, wo er ist. Das ist so die Grundlage, weshalb wir uns zusammenschließen in einer Gemeinde. Und weil wir unserem Herrn gehorchen wollen, haben wir uns in einer Gemeinde zusammengeschlossen, denn auch das ist das biblische Vorbild, dem wir gehorchen wollen. Und wir wollen in dieser Gemeinde unsere heiligen biblischen Pflichten erfüllen. Was sind nun diese heiligen biblischen Pflichten, die wir einander geloben zu erfüllen? Das erste Gelübde unseres Bundes lautet so: Wir geloben in aller Heiligkeit, Gottesfurcht und brüderlichen Liebe zu wandeln, um unsere Gemeinschaft Gott wohlgefällig, einander erfreulich und im übrigen Volk Gottes lieblich darzustellen. Als erstes geloben wir, dass wir ein heiliges, gottesfürchtiges Leben führen wollen. Heilig und gottesfürchtig meint letztlich das Gleiche. In Johannes 9, Vers 31 heißt es: Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Wer gottesfürchtig ist, der tut den Willen Gottes. Und ein Leben in Heiligkeit meint nichts anderes. Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Verse 14 bis 16, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Wir leben also nicht mehr wie die Gottlosen, die unwissend sind und Gott nicht kennen, sondern wir zeigen in unserem Leben, dass wir Gott kennen, dass wir sein Wort kennen, indem wir Kinder des Gehorsams sind, indem wir gehorsam sind gegenüber seinen Geboten und tun, was er sagt, dass wir, wie der Apostel Paulus schreibt, die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Seht ihr, wenn wir sonntags fromm im Gottesdienst sitzen und das Wort hören, aber unter der Woche so leben, als würden wir Gott gar nicht kennen oder als würden wir ihn gar nicht fürchten, dann betrügen wir die Gemeinde und wir betrügen uns selbst. So wie Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wie ist dein Lebenswandel im Privaten unter der Woche? Wandelst du im Gehorsam, in Heiligkeit und Gottesfurcht oder betrügst du dich selbst und deine Gemeinde? Und dann geloben wir, dass wir in brüderlicher Liebe wandeln wollen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist das neue Gebot für uns, für die Gemeinde, dass wir einander lieben, so wie Jesus uns liebt. Wie liebt Jesus denn? Zum einen ist Jesu Liebe wahr, echt, ungeheuchelt. Eine Liebe, die nicht aufhört, wenn sich der andere mal schlecht verhält. Und so sollen auch wir einander lieben. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Ungeheuchelt, anhaltend aus reinem Herzen. So sollen wir einander lieben. Und außerdem besteht Jesu Liebe nicht aus schönen Worten, sondern aus Taten. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Christus sagt nicht nur, dass er uns liebt, er beweist es durch seine Taten, er ist gestorben für uns. Und niemand hat größere Liebe, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Unsere Liebe soll nicht darin bestehen, dass wir einander nette Worte sagen oder dass wir irgendein warmes Gefühl in der Brust haben, wenn wir uns sehen. Unsere Liebe besteht in Taten. So wie der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebst du deine Geschwister so? Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Erkennen alle, dass du ein Jünger Christi bist, weil du deine Geschwister liebst. Wie du deine Geschwister liebst. Letztlich ist dieses erste Gelübde nichts anderes als das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Denn wenn wir Gott lieben, dann halten wir seine Gebote, wie Johannes sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir diese Dinge nicht tun, dann führt das dazu, dass das Wort Gottes verlästert wird, wie wir letzten Mittwoch gehört haben. Dass die Gottlosen sagen, die Christen reden groß von Gottesfurcht und Heiligkeit und Liebe. Aber wo ist das denn in ihrem täglichen Leben? Das ist doch alles nur leeres Geschwätz. Aber wenn wir wandeln in aller Heiligkeit, Gottesfurcht und brüderlichen Liebe, dann führt das dazu, dass unsere Gemeinde Gott wohlgefällig ist, dass wir uns freuen aneinander und dass wir eine Freude und ein Vorbild und ein Grund zur Dankbarkeit sind für andere Brüder und Schwestern, für andere Gemeinden. Das sind quasi unsere grundlegenden Pflichten in diesem ersten Gelübde, dass wir Gottes Gebote halten und einander lieben. Alles andere, was jetzt kommt, ist letztlich nur eine Konkretisierung dieser beiden Pflichten. Also frag dich selbst, wie ist dein Lebenswandel? Wie ist deine Liebe zu deinen Geschwistern? Zweitens, wir geloben, aufeinander Acht zu haben und nicht gegeneinander zu sündigen und einander zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, einander zu warnen, zurechtzuweisen und in Sanftmut zu ermahnen, gemäß dem Willen Gottes, wie er in seinem Wort festgeschrieben ist. Gott hat uns nicht nur dazu berufen, dass wir in Heiligkeit und Gottesfurcht und brüderlicher Liebe wandeln sollen, sondern es ist auch sein Wille, festgeschrieben in seinem Wort, dass wir auch einander dabei helfen, so zu wandeln, so zu leben. Gott hat uns in eine Gemeinde gestellt, damit wir aufeinander aufpassen, damit wir einander helfen, heilig zu leben. Deshalb geloben wir, nicht gegen die Geschwister zu sündigen, sondern aufeinander Acht zu haben, uns gegenseitig zu warnen, zurechtzuweisen, zu ermahnen, wie es heißt in Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, lesen wir in 1. Mose 4, Vers 9, und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Seht ihr, wir sollen nicht sein wie Kain. Wir sollen unsere Brüder und Schwestern lieben. Und deshalb sündigen wir nicht gegen sie, sondern wir haben Acht auf sie. Ja, du bist der Hüter deines Bruders. Du bist verantwortlich für ihn. Natürlich nicht alleine, er ist auch selbst für sich verantwortlich. Aber auch du bist sein Hüter, du bist verantwortlich für ihn. Ist dir das bewusst? Wenn du siehst, dass dein Bruder auf falschen, auf sündigen Wegen geht, dann ist es deine Verantwortung, deine Pflicht, ihm zu helfen, ihn zu warnen, zurechtzuweisen, zu ermahnen. In Judas 22 und 23 heißt es: Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hast. Erbarme dich über deinen Bruder. Rette ihn, reiße ihn aus dem Feuer, zeige ihm, wie sehr du Sünde hast. Habe Acht auf ihn, weise ihn zurecht, ermahne ihn, wie es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Aber bringe ihn nicht nur vom Bösen ab, sondern sorge dafür, dass er das Gute tut. Reize ihn an zur Liebe und zu guten Werken, indem du selbst ein Vorbild bist in diesen Dingen. Und indem du ihn ermahnst, das Gute zu tun. Aber dies alles soll in Sanftmut geschehen. Wie es heißt in Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Tust du diese Dinge an deinen Geschwistern? Achtest du auf deinen Bruder und deine Schwester? Achtest du darauf, nicht gegen sie zu sündigen, auch nicht in Gedanken? Hast du Acht auf sie? Bist du ein Vorbild für sie? Greifst du ein, wenn du siehst, dass dein Bruder das Böse tut oder das Gute nicht tut? Du gelobst, Acht zu haben auf deine Geschwister. Drittens, wir geloben, in besonderer Weise sowohl füreinander zu beten, als auch für die Ausbreitung und das Wachstum der Gemeinde und für die Gegenwart Gottes in ihr und für die Ausgießung des Heiligen Geistes auf sie und für seinen Schutz über sie, all dies zu seiner Ehre allein. Wir geloben, füreinander und für die Gemeinde zu beten. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Haben wir das nicht in den letzten Tagen erlebt? Dass eines gerechten Gebet viel vermag in seiner Wirkung? Dass wir alle gebetet haben für die kleine Margarete und Gott hat ihr das Leben gerettet und hat sie geheilt und sie ist heute Morgen bei uns? Wir müssen füreinander beten, denn viel vermag eines gerechten Gebet. Betest du für deinen Bruder? Betest du dafür, dass Gott ihn segnen möge, ihm seine Sünden vergeben möge, ihn heiligen möge? Wenn dein Bruder sündigt, ärgerst du dich über ihn oder gehst du auf deine Knie und betest, dass der Herr ihm gnädig ist? Betest du auch für die Gemeinde, dass Gott sie reinigen möge, damit sie ein heller Leuchter ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit? Dass Gott gegenwärtig ist in unserer Mitte, dass sein Geist wirkt in unserer Mitte, dass er uns beschützen möge vor Irrlehre und Abfall. Betest du das jeden Sonntag und vielleicht schon davor für die Gemeinde, dass die Gottesdienste gelingen, dass die Wahrheit gepredigt wird, dass wir im Geist anbeten? Betest du für die Ausbreitung und das Wachstum der Gemeinde, nicht nur dieser Gemeinde, sondern der weltweiten Gemeinde? Betest du, dass Menschen zum Glauben kommen? Betest du auch für die Pastoren in der Gemeinde und für die Missionare auf dieser Welt? Wie Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 3, Vers 1, übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Oder wie er einfach schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 25, Brüder, betet für uns. Betest du für deine Geschwister, für deine Gemeinde, für deine Pastoren? Wie soll das denn gehen ohne Gebet? Viertens, wir geloben in allen Umständen, in welche Gott uns in seiner Vorsehung stellen mag, des anderen Last zu tragen, aneinander festzuhalten und als Glieder des Leibes Christi Gemeinschaft miteinander zu pflegen. In Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn wir das Gesetz des Christus erfüllen wollen, müssen wir die Lasten tragen des anderen. Trägst du die Lasten deines Bruders? Leidest du mit ihm? Wie es heißt in 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder in Römer 12, Vers 15, weint mit den Weinenden. Tust du das? Sind die Lasten deines Bruders auch deine Lasten? Hilfst du ihm, sie zu tragen, indem du für ihn betest, für ihn da bist, mit ihm leidest, mit ihm weinst? Oder ist dir eigentlich egal, wie es deinem Bruder geht? Und wenn du das tust, tust du das auch, wenn dein Bruder in wirklich schlimme Situationen kommt? Wenn er vielleicht in großer Traurigkeit ist und sich gar nicht trösten lassen will? Wenn er vielleicht auf dem Totenbett liegt? Wenn vielleicht Menschen ihn angreifen, böse Dinge über ihn reden, ihn vielleicht ins Gefängnis werfen, wer weiß, ob das bei uns mal passiert? Hältst du dann trotzdem fest an deinem Bruder und trägst du seine Lasten, auch wenn sie wirklich schwer werden, auch wenn es teuer wird für dich, festzuhalten und ihm beizustehen? Und wenn du selbst in schwierige Situationen kommst, hältst du immer noch fest an deinem Bruder, trägst du immer noch seine Lasten? Oder denkst du dann, oh, jetzt muss ich erstmal mich um mich selbst kümmern. Jetzt habe ich wirklich keine Zeit und keinen Nerv, mich auch noch um die Probleme von anderen zu kümmern. Und natürlich kannst du nur die Lasten deines Bruders tragen. Natürlich kannst du nur das Gesetz Christi erfüllen, wenn du seine Lasten auch kennst. Und dazu ist es erforderlich, dass wir Gemeinschaft miteinander pflegen. Von den ersten Christen heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Die Gemeinschaft, das Verharren, das ständige Bleiben in der Gemeinschaft war eines der Erkennungsmerkmale der Christen. Und der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 17, Vers 7, hört euch das mal an, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Christen, die im Licht wandeln, wahre Christen, die haben Gemeinschaft miteinander. Umkehrschluss, wenn du keine Gemeinschaft hast, dann wandelst du vielleicht gar nicht im Licht. Gemeinschaft ist ein absolutes Muss für Christen. Und hier geht es nicht um die Gemeinschaft nur am Tag des Herrn, wenn wir uns versammeln als Gemeinde. Dazu kommen wir gleich noch in einem gesonderten Punkt. Hier geht es um die Gemeinschaft, die wir einfach immer miteinander haben sollen, auch unter der Woche miteinander haben müssen. Ihr Lieben, eine der größten Sorgen von uns Pastoren ist es, dass wir außerhalb der Gemeindeversammlungen so wenig Gemeinschaft miteinander haben. Wir hatten einige Familienbesuche am Wochenende. Ihr könnt euch erinnern, wir haben euch das allen gesagt. Es ist wirklich eine Sorge von uns, dass wir zu wenig Gemeinschaft haben. Verzeiht mir, wenn ich jetzt sehr konkret werde. Erst vor 2 Wochen haben wir wieder mal darüber gebetet, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft haben. Und Marianne hat sich diese Predigt zu Herzen genommen und hat gleich danach gesagt, dass sie nun an jedem Mittwochvormittag die Schwestern zu sich nach Hause einlädt. Am ersten Mittwoch kamen 2 Schwestern und am zweiten Mittwoch kam keine. Wie viele Schwestern sind wir? Ich weiß es nicht, 20, 25? 2 kamen und keine? Vielleicht hattet ihr gute Gründe, nicht zu kommen, aber habt ihr gefragt, ob ihr vielleicht am Nachmittag kommen könnt? Oder ob ihr vielleicht Marianne am nächsten Tag einladen könnt? Wir haben gelobt, Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Wir haben gelobt, füreinander da zu sein. Wir werden es heute Abend wieder geloben. Lasst uns halten, was wir geloben. Und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann lasst uns darauf achten, dass unsere Gemeinschaft auch geistlich ist. Dass wir jetzt zusammen beten, dass wir uns auch über geistliche Dinge unterhalten. Wir müssen nicht nur über geistliche Dinge reden, aber in unserer Gemeinschaft sollte immer erkennbar sein, was es ist, das uns verbindet, nämlich der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Fünftens, Wir geloben des anderen Schwachheiten und Fehler in Sanftmut und Liebe zu ertragen und sie weder außerhalb noch innerhalb der Gemeinde jemandem zu offenbaren, es sei denn gemäß Christi Anweisungen und den Anordnungen des Evangeliums für einen solchen Fall. Wir sollen einander ertragen. In dem Wort wird schon klar, dass das ist nicht unbedingt einfach. Wir haben es wirklich nötig, dass man uns erträgt. Wir sind nicht leicht zu ertragen. Es ist schwer, uns zu ertragen, denn wir alle sind Sünder. In Kolosser 3, Vers 13 schreibt Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Unser Gemeindebund beginnt doch damit, dass wir bekennen, dass wir alle Sünder sind. Jeder von uns sündigt, jeder von uns hat Schwachheiten und Fehler. Willst du nicht, dass die Geschwister auch dich und deine Schwachheiten sanftmütig und liebevoll ertragen? Dann ertrage auch ihre. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wenn ihr wollt, dass die Menschen, dass die Geschwister mit euch rücksichtsvoll, sanftmütig, gnädig sind, dann seid auch ihr ihnen gegenüber so. Dies ist eng mit der Liebe verbunden, die du haben sollst für deine Geschwister. Wenn du nämlich jemanden liebst, fällt es dir auch leichter, seine Schwachheiten zu ertragen. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und wenn du die Schwachheiten und Fehler deines Bruders in Sanftmut und Liebe erträgst und wenn du ihn liebst und seine Sünden bedeckst, dann halte auch deinen Mund. Dann erzähle auch niemandem davon. Du erträgst es, du bedeckst es und du hältst deinen Mund. Du erzählst niemandem davon, weder innerhalb noch außerhalb der Gemeinde. Denn wenn du über deinen Bruder lästerst, dann bist du ein Heuchler. Du erträgst deinen Bruder in Wirklichkeit gar nicht. Du traust dich nur nicht, es ihm ins Angesicht zu sagen, sondern sagst es lieber hinter seinem Rücken. In Epheser 4, Vers 31 und 32 schreibt Paulus, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sollen nicht lästern übereinander. Wir sollen nicht im Herzen Bitterkeit und Wut und Zorn gegeneinander haben, sondern zueinander gütig sein und mitleidig und uns vergeben. Weißt du, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann kannst du dich ärgern über ihn, aber du kannst Mitleid mit ihm haben, weil er ein Sünder ist wie du, der Gnade braucht. Und was, wenn doch mal jemand gegen uns so sehr sündigt, dass die Liebe es nicht mehr bedecken kann, dass wir es nicht mehr ertragen können? Dann haben wir Christi Anweisung und die Anordnungen des Evangeliums für einen solchen Fall. Jesus spricht in Matthäus 18, Verse 15 bis 17, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Ihr Lieben, wenn ein Bruder sündigt und man kann diese Sünde nicht einfach bedecken, dann sprichst du zuerst allein mit deinem Bruder. Du gehst hin und überführst ihn zwischen dir und ihm allein. Niemand anderes erfährt davon. Es kommt immer mal wieder vor, dass Geschwister zu uns Pastoren kommen und uns erzählen, was Bruder X oder Schwester Y gemacht hat und dass man doch mal mit ihnen reden müsste. Ihr Lieben, es ist nicht unsere Aufgabe, mit Bruder X oder Schwester Y zu reden, es ist deine. Du gehst hin und überführst ihn. Und wir Pastoren wollen überhaupt nichts davon wissen. Wenn du uns von den Sünden deines Bruders erzählst, und du hast noch nicht mit ihm gesprochen, weißt du, was du dann tust? Dann sündigst du auch gegen deinen Bruder. Es ist eine Sünde, über die Fehler deines Bruders zu reden, wenn du nicht zuerst mit ihm selbst geredet hast. Erst wenn du mit ihm geredet hast und er hat nicht auf dich gehört, dann kannst du zu uns Pastoren kommen oder zu anderen Brüdern. Wie sprichst du über deine Geschwister? Lästerst du über deine Geschwister? Ärgerst du dich über sie? Oder erträgst du ihre Schwachheiten und Fehler in Sanftmut und Liebe, so wie du auch willst, dass sie deine Schwachheiten und Fehler in Sanftmut und Liebe ertragen? Sechstens, wir geloben, gemeinsam in den Wahrheiten des Evangeliums und der Reinheit von Gottes Wegen und Ordnungen zu wachsen, keine Streitigkeiten und keine Spaltungen zu verursachen und uns alle Zeit zu befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir geloben, dass wir gemeinsam wachsen wollen in der Erkenntnis und in der Heiligung. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist unser Ziel. Dahin wollen wir wachsen, dass wir Christus mehr erkennen und dass wir heilig wandeln auf seinen Wegen und in seinen Ordnungen. Jeder von uns gelobt, dass wir danach streben werden, nicht in den Kinderschuhen des Glaubens zu bleiben, sondern zur vollen Mannesreife Christi zu wachsen. Du gelobst, zu reifen und die Dinge zu tun, die dir dabei helfen. Dazu gehört, dass wir die Predigten aufmerksam hören, dass wir selbst zu Hause die Bibel lesen, dass wir gute christliche Bücher lesen, dass wir beten und wachen, dass wir all die Gnadenmittel nutzen, die Gott uns gegeben hat, damit wir reifen können. Und wir geloben, keine Streitigkeiten und keine Spaltungen zu verursachen. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Wir sollen völlig eins sein, völlig zusammengefügt. Ohne Streit, ohne Spaltung. Dazu gehört, dass wir uns den Lehren, wie sie in der Gemeinde gelehrt werden, unterordnen. Dass wir einmütig dieselbe Meinung haben und nicht jemand anfängt, andere Lehren zu verbreiten und dadurch Spaltungen verursacht. Und dass niemand anfängt, sich auf irgendwelche Streitfragen zu fixieren und immer darüber diskutieren will. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 2, Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Wir sollen einer Meinung, eines Sinnes sein. Dazu gehört aber auch, dass wir uns den Pastoren unterordnen. Wie es heißt in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern. Denn wenn Geschwister anfangen, schlecht über die Führer zu denken und zu reden, dann führt das auch zu Spaltungen und Streitigkeiten. Und dazu gehört schließlich auch, dass wir nicht einander verachten, weil vielleicht einige von uns schwächer sind als andere. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Verse 22 bis 25, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, merkt, schwächer zu sein scheinen, sie müssen gar nicht wirklich schwächer sein, gerade diese Glieder sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Verachte niemanden, weil du denkst, er ist schwächer oder weniger ehrbar, sondern gib ihm besondere Ehre, denn sonst spaltest du die Gemeinde, sonst spaltest du den Leib Christi. Anstatt also Streitigkeiten und Spaltungen zu verursachen, sollen wir die Einheit und den Frieden bewahren. Wie es heißt in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren und das Band des Friedens. Es heißt, befleißigt euch. Das heißt, wir sollen wirklich Fleiß aufwenden, wirklich dafür arbeiten, dass wir die Einheit und den Frieden bewahren. Bist du bereit, mal selbst zurückzustecken, vielleicht mal den Mund zu halten, mal deine Meinung zu überprüfen, dein Verhalten zu ändern, um der Einheit und des Friedens in der Gemeinde willen. Wie Paulus schreibt in 1. Korinther 8, Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Seht ihr, vor ein paar Wochen habt ihr gelacht, als ich gelesen habe, der Schwache ist Gemüse. Aber ihr seht, Ich könnte euch alle zwingen, nie wieder Fleisch zu essen und Vegetarier zu werden. Aber die Frage ist, bist du bereit, etwas zu opfern, etwas aufzugeben für die Einheit und den Frieden? Oder bestehst du auf deiner Meinung? Pochst du auf deine christlichen Freiheiten? Egal, wie die Gemeinde das sieht, egal, welche Auswirkungen das hat. Lasst uns alle Zeit befleißigt sein, die Einheit und den Frieden zu bewahren. Siebtens, wir geloben am Tag des Herrn und zu anderen Zeiten, zu denen der Herr uns die Gelegenheit schenkt, zusammenzukommen, Gott zu dienen und ihn in seinem Gottesdienst zu verherrlichen, einander zu erbauen und gemeinsam zum Wohl der Gemeinde zu wirken. Wir geloben am Tag des Herrn und zu anderen Zeiten, zu denen der Herr uns die Gelegenheit schenkt, zusammenzukommen. Siehst du das überhaupt so, dass es ein Geschenk des Herrn ist, wenn wir die Gelegenheit haben, zusammenzukommen mit der Gemeinde? Hier geht es jetzt in erster Linie um die offiziellen Zusammenkünfte der Gemeinde, nicht um die Gemeinschaft, die wir auch sonst haben sollen, sondern tatsächlich um die Gemeindeversammlung am Tag des Herrn oder auch an anderen Tagen, wenn sich die Gemeinde versammelt. Auch dieses Gelübde ist biblisch, denn es heißt in Hebräer 10, Verse 24 und 25, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, das hatten wir gerade schon, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Seht ihr, dieses Gebot ist verknüpft mit dem, was wir uns eben schon angesehen haben, dass wir aufeinander Acht haben sollen, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wenn du also dein Zusammenkommen der Gemeinde versäumst, dann verstößt du nicht nur gegen Gottes Gebot, dass du die Zusammenkommen nicht versäumen sollst, sondern du bist auch noch ein schlechtes Vorbild für die Gemeinde, für deine Geschwister. Du reizt sie nicht an zur Liebe und zu guten Werken, sondern im Gegenteil, du reizt sie an zu bösen Werken. Das ist auch ein Grund, weshalb wir in unserer Gemeinde so darauf achten, dass niemand die Zusammenkommen versäumt, damit sich nicht andere daran ein schlechtes Vorbild nehmen und dem folgen und sich bei uns die Einstellung einschleicht, wie sie in so vielen Gemeinden ist. Es ist schon nicht so schlimm, wenn man mal nicht kommt. Natürlich geht es hier nicht um Fälle, wenn wir wirklich verhindert sind, das ist klar. Es geht um das Versäumen. Es geht darum, dass jemand nicht kommt, obwohl er eigentlich kommen könnte. Wenn jemand Hindernisse überwinden könnte, um da zu sein, aber diese Hindernisse lieber als Ausrede nutzt, um nicht zu kommen. Prüft euch selbst, wenn ihr nicht kommt, ob ihr wirklich nicht kommen könnt oder ob ihr vielleicht kommen könntet und nur eine Ausrede habt. Aber wir sollen auch nicht nur einfach nur da sein bei den Versammlungen. Wir sollen auch aktiv mitarbeiten. Wir sollen Gott dienen und ihn in seinem Gottesdienst verherrlichen, sollen einander erbauen und gemeinsam zum Wohl der Gemeinde wirken. Wir sitzen nicht einfach in unserer Reihe und lassen uns berieseln, sondern wir beten von ganzem Herzen mit. Wir singen laut und kräftig mit. Wir hören aufmerksam auf die Predigt und die Lesung. Wir sagen laut unser Amen. Wir sind auch frühzeitig hier, um schon vor Gottesdienstbeginn für das Gelingen des Gottesdienstes zu beten, um schon vorher mitzuhelfen. Und dadurch ehren wir nicht nur Gott, wir erbauen auch einander und wirken zum Wohl der Gemeinde. Wenn die anderen Geschwister sehen, dass wir von Herzen dabei sind, von Herzen mitarbeiten, dann wird sie das auch ermutigen, Gott mehr zu verherrlichen. Und sie werden erbaut im Glauben und die Gemeinde wächst in Heiligung. Aber auch vor und nach dem Gottesdienst wollen wir einander erbauen durch gute geistliche Gespräche. Lasst uns nach dem Gottesdienst über die Predigt sprechen. Geh doch heute zu deinem Bruder und frag ihn, was ihn in der Predigt besonders berührt hat. Oder erzähl ihm, was für dich wichtig war. Lasst uns einander erbauen durch gute geistliche Gespräche. Lasst uns doch nur alle noch mehr gemeinsam wirken zum Wohl der Gemeinde. Überlege dir selbst, was du tun kannst, wie du dienen kannst zum Wohl der Gemeinde. Und achtens und letztens, wir geloben, entsprechend unseren Möglichkeiten, so wie Gott uns gesegnet hat, zur Versorgung unserer Pastoren beizutragen, da Gott verordnet hat, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Die Schrift fordert uns häufig auf, großzügig und freudig zu geben für die Gemeinde, zu geben für die, die in Not sind, denn darauf ruht der Segen des Herrn. Wir kennen die Stelle aus 2. Korinther 9, Verse 6 und 7, wo Paulus schreibt: Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ja, viele verstehen die Stelle so: Ja, ich kann doch geben, was ich mir vorgenommen habe. Aber wir müssen den Vers davor lesen. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Wir sollten uns also alle vornehmen, dass wir segensreich säen und segensreich ernten. Und in 2. Korinther 8, Verse 1 bis 4 lesen wir, wie die Gemeinden in Mazedonien, die selbst Bedrängnis und tiefe Armut hatten, wie Paulus schreibt, wie sie dennoch voller Freude gegeben haben, und zwar über ihr Vermögen, mehr als sie eigentlich gekonnt hätten. Denn sie waren selbst in tiefer Armut. Und trotzdem haben sie gegeben. Ja, sie haben den Apostel Paulus angebettelt, dass er ihre Gaben doch annehmen möge. Warum? Paulus schreibt, es war die Gnade Gottes, die an ihnen wirkte. Und dass sie erkannt hatten, dass es eine Gnade ist, wenn sie den Heiligen dienen können durch Geben. Aber hier in diesem achten Punkt geht es gar nicht um das Geben allgemein. Es geht speziell um die Versorgung der Pastoren. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Verse 7 bis 14: Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Früchte nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise? Oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Seht ihr, wie viel Mühe sich Paulus gibt, den Korinthern zu erklären, dass sie die Pastoren, die Diener am Wort, versorgen müssen. Im Gesetz hat Gott das geboten. Im Tempel war es so. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn man Geistliches nimmt, man auch Irdisches dafür gibt. Ja, es ist eine Verordnung des Herrn. Der Herr hat verordnet, dass die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Und Paulus fragt noch: Ja, rede ich etwa nach Menschenweise? Weil an diesem Punkt kommen viele Gedanken auf, dass man sagt: Ach, der redet nur, weil es ihm ums Geld geht. Nein, wir reden nicht nach Menschenweise. Es ist die Verordnung Gottes. Eine Verordnung vom Herrn. Als Gemeinde müssen wir unsere Pastoren versorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ihnen so viel geben, dass sie davon leben können. Versteht ihr? Wir reden oft vom Zehnten. Und dann fragen wir vielleicht: Na, kann man vielleicht auch ein bisschen weniger geben? Oder kann ich auch ein bisschen mehr geben? Ihr Lieben, wir haben gar nicht verstanden, was die Verordnung des Herrn ist. Es geht hier überhaupt nicht um den Zehnten. Wir sind weit entfernt vom Zehnten. Es ist die Verordnung des Herrn. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Pastoren so viel bekommen, dass sie davon leben können. Und wenn es dafür erforderlich ist, dass du doppelt so viel geben musst wie den Zehnten oder dreimal so viel, es ist die Verordnung des Herrn. Es ist unsere Pflicht, unsere Pastoren zu versorgen. Natürlich können wir alle unterschiedlich geben. Wer viel hat, kann viel geben. Wer wenig hat, kann nur das Wenige geben. Es wäre auch nicht klug, wenn jemand jetzt sagt: Ich gebe mein ganzes Geld her, damit mein Pastor versorgt ist, und dann kann er selbst seine Miete nicht mehr zahlen und landet auf der Straße. Das ist natürlich nicht gewollt. Aber du musst dir klar machen, wenn du sagst: Ich kann jetzt nicht mehr geben, ich brauche ja auch noch Geld für mich, dann lebst du auf Kosten anderer. Diese Gemeinde lebt auf Kosten anderer. Entweder auf Kosten der Pastoren, weil sie nicht leben können vom Evangelium, wie Gott es verordnet hat, oder auf Kosten anderer Geschwister, die geben müssen an unserer Stelle, weil wir nicht genug geben. In 2. Korinther 11, 7 bis 9 spricht Paulus davon, dass er den Korinthern das Evangelium umsonst verkündigt hat, und dann schreibt er: Andere Gemeinden habe ich beraubt. indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Aus Mazedonien, wo sie in tiefer Armut lebten. Ihr Lieben, diese Gemeinde, wir berauben zurzeit andere Geschwister. Wir berauben die Brüder und Schwestern, die viel Geld spenden an Hardcry, damit Pastor Peter bezahlt werden kann. Und ihr Lieben, lasst mir das auch mal offen sagen, wir berauben auch diesen Pastor, der nicht einen einzigen Cent bekommt, dafür, dass er das Evangelium verkündigt. Ich habe die Freiheit, auf Lohn zu verzichten. Auch Paulus hat das getan. Aber die Gemeinde darf sich nicht damit abfinden, dass es schon in Ordnung sei, dass wir andere berauben. Es ist nicht in Ordnung. Wer verkündigt das Evangelium, der muss dafür Lohn erhalten, damit er davon leben kann. Das ist die Verordnung des Herrn. Und niemand soll denken, in unserer Gemeinde wäre das aber in Ordnung, es wäre schon okay, wenn wir andere berauben. Es ist nicht in Ordnung. Wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Pastoren versorgen. Gibst du großzügig und freudig? Es ist dir ein Herzensanliegen, dass deine Pastoren leben können vom Evangelium, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir andere nicht mehr berauben müssen, sondern dass wir tun, was der Herr verordnet hat. Das ist unser Gemeindebund. Das sind die Dinge, die wir schon mehrfach gelobt haben und heute Abend wieder geloben wollen. Es sind keine einfachen Dinge, aber wir müssen darauf achten, dass wir unsere Gelübde halten. Vielleicht denkst du jetzt, boah, so viele Pflichten. Ja, wie soll ich das denn alles schaffen? Dann lass mich dir zum Abschluss 4 Dinge noch sagen. Erstens, wir erlegen uns mit unserem Gemeindebund keine zusätzlichen Verpflichtungen auf. Alle diese Pflichten sind biblisch. Ihr habt gesehen, wie oft ich aus der Bibel zitiert habe. Unsere Bundespflichten sind der gute, vollkommene Wille des Herrn für uns, für seine Gemeinde. Deswegen können wir wissen, dass der Herr uns dazu segnen wird, dass es uns nicht zum Schaden werden wird, wenn wir diese Gebote halten. Zweitens, unsere Gemeinde ist in vielen Punkten auf einem guten Weg. Und das sollte uns dazu führen, dass wir Gott danken für seine Gnade. Lasst uns aber danach streben, dass wir dort, wo wir wirklich noch Mangel haben, und ein paar Punkte habe ich angesprochen, es gibt Punkte, da haben wir wirklich noch großen Mangel. Lasst uns danach streben, dass wir diesen Mangel beheben, dass wir uns wirklich befleißigen, dass wir alle Bundesgelübde, all diese Gebote des Herrn halten. Und da, wo wir schon auf einem guten Weg sind, da lasst uns den Herrn danken und lasst uns weiter zunehmen und überreich werden. Drittens, denke daran, dass du dich zwar verpflichtest, diese Dinge deinen Geschwistern zu tun, aber dass sich auch die Geschwister verpflichten, dir diese Dinge zu tun. Du betest für 40 Geschwister, 40 Geschwister beten auch für dich. Du trägst die Lasten von 40 Geschwistern, 40 Geschwister tragen auch deine Lasten. Du hast 8 auf 40 Geschwister, 40 Geschwister haben auch 8 auf dich. Lass dir das eine Freude sein. Es ist Gnade des Herrn, dass wir diese Verpflichtungen haben dürfen gegeneinander. Und viertens und letztens, wir tun das nicht aus eigener Kraft, denn das können wir gar nicht, sondern durch die Kraft Gottes. Und deswegen schließt unser Gemeindebund mit den Worten, wir unterwerfen uns demütig diesen und allen anderen Pflichten des Evangeliums und geloben, diese nicht in unserer eigenen Kraft zu erfüllen, da wir uns unserer eigenen Schwachheit bewusst sind, sondern in der Kraft des Heiligen Gottes, dessen Eigentum wir sind und den wir zu dienen wünschen, dem die Ehre sei, jetzt und in Ewigkeit. Amen.